Das ist der Medizintalk an diesem Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner. Gelenke ermöglichen uns jeden Tag ungehindertes Bewegen. Sind sie verschlissen, dann leiden die Betroffenen allerdings häufig unter quälenden Schmerzen. Oft ist dann ein künstliches Gelenk die einzige Möglichkeit, die alte Mobilität wiederherzustellen. Und genau darüber sprechen wir heute. Meine Gäste sind die Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Kreisklinik Berchtesgaden, Dr. Thomas Karnich und Dr. Lutz Kistenmacher. Herr Dr. Karnich, Sie sind der Leiter des sogenannten Endoprothetikzentrums hier an der Kreisklinik Berchtesgaden. Was ist darunter genau zu verstehen?
Ja, das Endoprothetikzentrum ist eine Spezialeinrichtung im Bereich der Endoprothetik. Das Haus in Berchtesgaden bereitet ja seit vielen Jahren Patienten mit Endoprothesen im Knie-Hüft-Schulterbereich zu. Und es gab vor 2 bis 3 Jahren eine Initiative der Berufsverbände, wo eine qualitative Aufwertung einzelner Einrichtungen erfolgen sollte mit einem Qualitätsmanagement, mit einer Qualitätssicherung für Patienten. Und da gab es von den Berufsverbänden eine Initiative der Gründung von Endoprothetikzentren, die eine besondere Qualität haben. Und im Bereich dieser Forderungen haben wir uns dieser Frage gestellt und haben uns qualifiziert, zertifizieren lassen und sind jetzt sozusagen zertifiziertes Endoprothetikzentrum. Das heißt, verschiedene Qualitätskriterien an unserem Haus sind überprüft worden, mit einem hohen Standard erfüllt worden. Und dann bekommt man dieses Zertifikat als zertifiziertes Endoprothetikzentrum.
Es heißt also praktisch im Umkehrschluss nichts anderes, wie dass einfach die Qualität einen bestimmten Standard erfüllt. Ansonsten hätten Sie diese Auszeichnung gar nicht bekommen, oder?
Das ist richtig. Die Qualität muss sogar über dem Standard sein, weil Standard macht jeder. Und nur wer dieses Zertifikat dann wirklich erhalten kann, der muss bestimmte Kriterien, das ist ein 100-Seiten-Papier, erfüllen in allen Bereichen der Medizin, von der Organisation her, von der Ausbildung her, von der Behandlung der Patienten her und vom Risikomanagement her. Also viele, viele Kriterien sind das.
Wenn wir von Endoprothetik sprechen, das ist jetzt so ein Fremdwort, das vielleicht der eine oder andere jetzt nicht kennt. Um was handelt es sich dabei?
Ja, Endoprothetik ist ja ein weitbegriffener Begriff. Endoprothetik heißt auf Deutsch künstliche Gelenke. Also überall, wo ein kaputtes Gelenk ist, ein defektes Gelenk durch Unfall oder Erkrankung, kann man heute verschiedenste Implantate, also künstliche Gelenke aus Metall, Kunststoffe, Keramiken, verschiedene Werkstoffen ersetzen, sodass die kaputten Gelenksoberflächen dann wieder ersetzt werden und funktionieren.
Stichwort Endoprothetikzentrum. Inwiefern seid ihr hier bei uns in der Region da einzigartig?
Ja, einzigartig aus dem Grund, weil wir die Einzigen, die zertifiziert sind. Da muss man sich natürlich einen riesengroßen Fragekatalog stellen. Und die Voraussetzungen für dieses Endoprothetikzentrum sind also entsprechende Qualitätskriterien, die auch in der Ausbildung der Mitarbeiter hier bedingt sind. Das geht von der Physiotherapie los, im Pflegebereich, im OP-Bereich und vor allen Dingen die Operateure. Die brauchen also eine spezielle Ausbildung. Man muss sich entsprechend fortbilden mit entsprechenden Zertifikaten. Man muss die spezielle orthopädische Chirurgie zum Beispiel als Zusatzbezeichnung vorweisen können, als Bestätigung, dass man eine hohe Anzahl verschiedener, auch schwieriger Operationen durchgeführt hat bislang in seinem Leben. Und all dieses führt dann zusammen zu einem Konstrukt, was man dann als hohe Qualitätsansprüche hier anbieten kann.
Ich könnte mir vorstellen, dann kommen natürlich auch die Patienten hier aus der Region relativ häufig zu Ihnen, wenn hier die Experten sind. Von wie vielen Operationen, Stichwort Gelenkersatz, sprechen wir denn da jährlich?
Also wir sind ja 2 Hauptoperateure, so nennt man diese Kollegen, die in solchen Endoprothetikzentren operieren. Und wir alleine machen ca. 470 bis knapp 500 Operationen pro Jahr. Und das ist schon eine hohe Anzahl.
Kann man da generell sagen, dass es in Anführungszeichen so eine kleine Volkskrankheit auch ist, dass die Menschen immer mehr Probleme haben mit Knie und Hüfte etc.?
Ich glaube nicht, dass die mehr Probleme haben, sondern dass die Auswirkungen umso größer sind. Früher waren die Patienten zufrieden, wenn sie ihren Haus und Hof betreut haben, sind dann mit 60, 70 vielleicht dann auf dem Hof von der Familie gepflegt worden, hatten keinen hohen Anspruch an Freizeitaktivitäten. Heute sieht es ganz anders aus. Ein Patient, der erkrankt ist an einem Gelenk, der möchte ein hohes Freizeitaktivitätsniveau erreichen, der möchte wieder Fahrrad fahren, der möchte wieder Bergtouren machen, der möchte wieder Skifahren gehen oder auf dem Motorrad sitzen oder surfen. All die Sachen, die ja heute bis ins hohe Alter möglich sind. Und da haben viele Patienten den Anspruch, dass sie das auch wieder machen können. Und viele Patienten kommen zu uns in die Sprechstunde, weil sie sagen, okay, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, ich kann nicht mehr auf den Berg gehen, ich will das wieder machen, ich möchte das kaputte Gelenk wieder funktionsfähig haben.
Sprechen wir mal über die Gelenke an und für sich. Wir haben jetzt gesagt, wir legen den Schwerpunkt in dieser Sendung auf Hüfte und Knie. Woran liegt es denn generell mal, dass sich Gelenke abnutzen?
gibt es verschiedene Ursachen für Abnutzung von Gelenken. Von der Definition her gibt es primäre Arthrosen, also primäre Abnutzungserkrankungen, die ohne Ursache einhergehen. Das heißt, Patienten müssen entsprechend alt sein, mit höherem Lebensalter nutzt sich einfach das Gelenk ab, wie ein Autoreifen halt im normalen Straßenverkehr. Und dann gibt es viele sekundäre Arthrosen, also Abnutzungserkrankungen, die eine Ursache haben direkt. Also Kindererkrankungen mit Hüfterkrankungen, Infektionserkrankungen von Gelenken, Zerstörung der Gelenke, wenn man eine Ausrenkung hat, im Kniebereich zum Beispiel in der Hüfte. Es gibt Stoffwechselerkrankungen wie Gicht oder rheumatische Erkrankungen, wo überall die Gelenksoberfläche oder einzelne Strukturen der Gelenke kaputt gehen und dann entwickelt sich im Laufe der Zeit diese Abnutzungserkrankung, die Arthrose.
Sprechen wir mal über Sportler. Sportler sind ja also ein typischer Fall. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, hat typische Erkrankungen schon mal gehabt. Die Skifahrer sind da auch so solche Kandidaten. Wie groß ist denn das Risiko eines Sportlers, irgendwann mal einen Gelenkersatz zu bekommen?
Ja, das Risiko ist schon sehr hoch, ne? Also das sind ja teilweise Sportarten, die ja im Extrembereich sind. Und heute, wer Berufsfußballer ist oder Skifahrt auf entsprechenden Pisten, der hat natürlich ein entsprechend hohes Verletzungsrisiko, ne? Und sicherlich ist nicht die Dauerbelastung das Problem, sondern die Verletzungsfolgen. Dass man Kreuzbandschaden hat, dass man eine Instabilität hat vom Knie her, dass man Knorpelveränderungen hat oder Meniskusschäden, die die gesamte Biomechanik eines Gelenks verändern. Und das führt alles, wie ich eben erzählt hatte, bei diesen sekundären Arthrosen dann zu vorzeitigem Verschleiß und zu vorzeitigen Behandlungsbedürftigkeit.
Gibt es sonstige Risikogruppen, wo Sie sagen, okay, bei denen sieht man mit 20, mit 25 schon, dass die irgendwann mit 50 einen Gelenkersatz brauchen werden?
Ja, die gibt's, die sind sogar statistisch nachgewiesen. Zum Beispiel die Patienten mit erheblichem Übergewicht. Es ist so, dass statistisch nachgewiesen ist, dass das Risiko dreifach erhöht ist, wenn man Übergewicht hat, an einer erheblichen Gonarthrose, also Knieabnutzung zu erkranken, die dann behandlungsbedürftig wird. Also im normalen Leben, wer also übergewichtig ist, kann damit rechnen, dass er gegenüber seinem Nachbarn, der schlank ist, deutlich eher bei uns landet auf dem OP-Tisch als ein normal gesunder Patient.
Sprechen wir mal über das Alter. Kommen die Menschen jetzt eher zu Ihnen oder wird es oft auch einfach bis zum Letzten rausgezögert?
Es gibt zwei verschiedene Richtungen in dem Bereich. Natürlich ist so jemand, der einen Unfall hatte als junger Patient, wo das Knie komplett zerstört ist nach einem Motorradunfall oder einem Skiunfall, der kommt natürlich eher bei uns in die Behandlung. Das zweite ist, dass natürlich die Altersmedizin immer weiter voranschreitet. Das ist ja nicht nur bei uns im orthopädischen Bereich so, das ist ja überall so. Und dass der Anspruch an Mobilität höher wird. Die Patienten, die wollen länger aktiv bleiben und möchten natürlich auch behandelt werden. Das dritte ist natürlich, dass die Implantate, die wir heute zur Verfügung haben, viel besser sind. Vor 25 Jahren, als ich angefangen habe mit der Endoprothetik, gab es wenige Standardprothesen und da wurde der Patient schon ausgesucht. Du kriegst eine, weil das alles passt und du nicht. Du bist zu jung für so eine Prothese. Heute hat man Implantate, die man jungen Patienten implantieren kann, die eine lange Standzeit haben, also das heißt, die lange halten und die man auch relativ einfach dann im Laufe des Lebens wieder wechseln kann. Diese Möglichkeiten gab es vor 20, 25 Jahren nur eingeschränkt. Also auch die Implantattechnik, die Operationstechnik hat sich so weit entwickelt, dass heute die Spannbreite der Patienten viel, viel größer ist.
Bei vielen Erkrankungen ist es ja so, dass man selber etwas dagegen tun kann, dass man sagt, okay, ich kann vorbeugen. Ich sage mal, das Typische sind halt diese Tumorerkrankungen in der Lunge. Wenn ich nicht rauche, dann ist das Risiko, dass ich an sowas erkranke, deutlich geringer. Kann man hier auch selber etwas machen? Unabhängig davon, vielleicht auch vom Übergewicht?
Ja, also Übergewicht ist natürlich das Primum, ne? Aber das ist schon schwierig, weil viele haben ein hohes Aktivitätslevel, da bleiben einfach Unfälle nicht aus. Und diese primäre Arthrose, die einfach altersbedingt kommt, die kommt einfach. Das kann man sicherlich ein bisschen vorauszögern, dass man sportlich aktiv bleibt, dass man nicht nur auf der Couch liegt oder Gewicht zunimmt. Aber viele Sachen, die kann man kaum beeinflussen. Natürlich kann man Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel die Gicht, mit seiner Lebensgewohnheit, mit entsprechenden Ernährungsformen und so weiter beeinflussen. Aber in Gänze ist das schon schwierig. Infektionserkrankungen ist auch schwierig, das selber zu beeinflussen. Aber es gibt auch viele rheumatische Erkrankungen, die man mit einer entsprechenden medikamentösen Therapie so behandeln kann, dass die schweren Folgen erst später eintreten und nicht gleich im mittleren Lebensalter.
Jetzt haben Sie gesagt, Bewegung ist nicht schlecht, wenn man da ein bisschen vorbeugen will. Zum einen haben wir vorhin gehört, Sport ist jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn es um Unfälle geht. Andererseits sollte man sich bewegen. Also da muss man so, glaube ich, ein bisschen einen gesunden Mittelweg finden, oder?
Ja, sicherlich muss man einen gesunden Mittelweg finden. Ich meine, Downhill-Fahren, das ist natürlich das mit Fahrradfahren die Risikosportart. Und wenn man hier mit einem Holland-Fahrrad auf der langen Ebene stundenlang spazieren fährt, ist sicherlich schon ein extremer Unterschied, ne? Also man soll schon aktiv bleiben, man soll altersentsprechend und seiner Konstitution entsprechend Sport treiben. Man soll es nicht übertreiben, dass man einfach Hauruck-Aktionen startet und dann aus dem Kalten heraus da 100 Kilometer Fahrrad fährt oder mit schlechtem Schuhwerk joggt oder als Adipöser jede Woche 500 Kilometer mit dem Fahrrad abfährt. Also da muss man schon ein Maß finden, dass jeder sagt, okay, ich habe die und die Aktivitätsniveaus und ich möchte das und das machen, was Spaß macht, was mich fit hält, was natürlich auch Herz-Kreislauf fit hält und nicht nur bloß die Gelenke schont. Und dazu ist auch wichtig, dass man entsprechende Schuhwerk hat, dass man entsprechende Sportgeräte hat und da das Risiko einfach eingrenzt von Verletzungen.
Gibt es denn so besondere Sportarten, wo Sie sagen, das wäre optimal eigentlich, um vorzubeugen? Die neue Trendsportart zum Beispiel ist ja Walken. Da schwärmen die Experten ja davon, gelenkschonend, viel besser als zum Beispiel Joggen. Wie sehen Sie das?
Das ist richtig. Es gibt natürlich Sportarten, die gelenkschonend sind. Meine Devise ist immer viel Bewegung ohne Belastung. Das heißt also, ich fahre zum Beispiel extrem gern Fahrrad. Das ist ja auch eine Sportart, wo viel Bewegung ohne Körpergewichtsbelastung auf dem Gelenk ruht und wo auch die Unfallrisikowahrscheinlichkeit beim normalen Fahren relativ niedrig ist. Wenn man durch den Wald joggt, Berg hoch, Berg runter, über eine Wurzel stolpert, ist natürlich das Sturzrisiko viel größer. Ja, also viel Bewegung ohne Belastung, das ist so meine Devise. Andere sagen, okay, kannst alle Sportarten machen, mal sehen, was draus wird. Wir haben die genügend Ersatzteile da, dass man es dann wieder richtet. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sportarten, wo man Unfälle vermeidet, wie Schwimmen, homogene Sportarten, Radfahren, Walking und solche Sachen alles.
Jetzt haben wir schon einiges gehört. Sie haben gesagt, ihr habt genügend Ersatzteile da. Ab wann sollte denn operiert werden? Gibt es also bestimmte Kriterien, nach denen das entschieden wird?
Es ist eigentlich einfach zu sagen, welche Kriterien es gibt, aber schwierig umzusetzen. Das Problem ist, dass immer eine Vereinbarung in Anführungsstrichen getroffen werden muss mit Patient und Arzt. Ne? Der Patient kommt mit Beschwerden, sagt, okay, wann soll ich mich operieren lassen? Ist es zu früh oder zu spät? Viele Kollegen kennen viele Implantationsarten nicht, Implantatarten nicht und so weiter, sodass immer gesagt wird, man soll so lange warten, wie es geht. Das ist natürlich für einen Patienten sehr schwierig, weil er irgendwann von Schmerzmedikamenten ein Magengeschwür kriegt oder andere Probleme. Das muss optimal abgewogen werden zwischen Arzt und Patient. Es gibt auch Kriterien, wo man sagt, okay, die Endoprothese ist relativ einfach noch zu versorgen, den Patienten, ohne erheblichen Aufwand, ohne Mega-Implantate. Und da muss man einen Mittelweg finden, dass man sagt, den Patienten muss man führen, sagt hier, die Beschwerden sind da, du kommst ohne Schmerzmittel noch zurecht, dann kann man die Operation rausschieben. Wenn der Patient erst schmerzmedikamentabhängig ist, dann ist es eigentlich fast schon zu spät und die Lebensqualität ist dann auch schlecht.
Sprechen wir mal über die Operation an sich, beziehungsweise was genau passiert, wenn denn jetzt ein Patient zum Arzt geht. Da sprechen wir jetzt weiter mit Dr. Lutz Kistenmacher. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wenn jetzt jemand Probleme am Knie oder mit der Hüfte hat, dann kommt er, ich schätze mal, zunächst mal zum Hausarzt, vielleicht dann später zur Kreisklinik Berchtesgaden. Was passiert dann?
Ja, jetzt muss man eingehend erstmal dazu sagen, dass wir hier in Berchtesgaden die ganz gute Möglichkeit haben, wie in einer ganz normalen Praxis auch, Herr Kanich und ich, die Patienten zu betreuen. Wir gehören zu dem Praxissystem UCC, standortübergreifende und fachübergreifende Gemeinschaftspraxis, Orthopädie, Unfallchirurgie, Chiemgau. Und haben damit die Möglichkeit, die Patienten wie in jeder anderen orthopädischen bzw. orthopädisch-unfallchirurgischen Praxis zu betreuen, komplett. Das heißt, wir arbeiten nicht nur auf Überweisung, sondern auf Überweisung und die Patienten können direkt zu uns kommen. Wie dann auch jeder Patient kennt, wird er entsprechend von Herrn Kanich oder von mir betreut oder von uns beiden zusammen, ambulant zunächst erstmal getrennt und dann stationär zusammen. Das ist ganz wichtig. Deshalb sage ich das an der Stelle, weil letztendlich die Behandlung in einer extrem geringen Personenanzahl letztendlich konzentriert ist. Das heißt, die Behandlungsführer sind der Dr. Kanich und ich. Die Patienten werden dann erstmal entsprechend befragt, wie die Beschwerden sind. Dann entsprechend auch klinisch untersucht, das heißt in dem Fall jetzt das Hüftgelenk und das Kniegelenk untersucht und dann die weiteren Schritte mit dem Patienten individuell besprochen.
Wenn Sie davon sprechen, die werden untersucht, wie werden die denn untersucht? Wie sieht denn da die Diagnostik aus? Was haben Sie hier für Möglichkeiten?
Ja, also wir haben jetzt direkt hier im Krankenhaus die Möglichkeit, ein ganz normales Röntgenbild zu machen. Wobei man an der Stelle sagen muss, das ist insgesamt die wichtigste apparative Diagnostik zunächst erstmal. Wir haben die Möglichkeit, auch hier vor Ort im Krankenhaus eine Computertomographie zu machen und eine Sonographie zu machen. Alle anderen Maßnahmen wie Kernspintomographie bzw. Magnetresonanztomographie haben wir genug Anbieter in der näheren Umgebung, die wir dorthin überweisen können, oder weitere Maßnahmen wie Skelettszintigraphie und.
Wenn sich jetzt bei einem Patienten herausstellt, okay, der ist so weit, dass er operiert werden muss, also führt kein Weg mehr daran vorbei, sprechen wir zum Beispiel jetzt mal übers Knie. Wie sieht denn dann so eine Operation aus?
Ja, man muss sich das in etwa so vorstellen, dass bei einer normalen Knieprothese, wenn man die operiert, letztendlich der Knochen im Bereich des Oberschenkelanteils und des Unterschenkelanteils teilweise entfernt wird. Und dann die Prothese aufgesetzt wird, und weil sich die Leute ja darunter nicht so viel vorstellen können, letztendlich wird der Gelenkanteil vom Ober- und Unterschenkel überkront. Und weil Metall aufeinander nicht so gut läuft oder gar nicht läuft, wird letztendlich ein Inlay eingesetzt, was aus Polyethylen letztendlich aus einem Kunststoff besteht. Das Ganze, und das ist auch ganz wichtig, wenn man sagt, okay, einsetzen, absägen, wie passiert denn das überhaupt? Und wir arbeiten grundsätzlich mit einem Navigationssystem, das es uns ermöglicht, anhand einer genau bestimmten Beinachse die Prothesenanteile exakt einzubauen. Das erhöht letztendlich die Genauigkeit, und die Genauigkeit wiederum führt dazu, dass der Verschleiß des Kunstgelenkes möglichst gering gehalten werden kann. Und das bedeutet wieder, dass die Standzeit, das heißt die Lebensdauer des Kunstgelenkes deutlich erhöht wird.
Für viele Patienten ist es ja wichtig zu wissen, okay, der Eingriff ist jetzt nicht vielleicht so groß, wie ich mir das vorstelle. Bei Ihnen gibt es ja zum Beispiel auch, glaube ich, diese sogenannte minimalinvasive Chirurgie. Was muss man sich genau darunter vorstellen? Wie läuft sowas ab?
Ja, die minimalinvasive Chirurgie wenden wir in erster Linie bei den Hüftprothesen an. Und das ist letztendlich, wenn man so will, nicht klar definiert. Wenn man sich das so vorstellen muss, was bedeutet minimalinvasiv? Minimalinvasiv bedeutet für uns, dass der Hautschnitt möglichst klein gehalten wird und dass die Muskulatur, also der Motor letztendlich des Gelenkes, dass überhaupt eine Bewegung zustande kommt, nicht abgetrennt wird. Bei den herkömmlichen Operationen war das meistens der Fall. Dies ist in diesem Fall bei unserer OP-Technik nicht sodass der Patient, wenn es nicht wehtun würde, eigentlich vom OP-Tisch aufspringen könnte und loslaufen könnte, weil die Muskulatur ist nicht abgetrennt. Das geht nicht einfach so. Man muss da schon wissen, wo man ist, und muss entsprechend Instrumentarium dafür vorhalten und auch entsprechende Prothesen.
Gibt es denn Unterschiede bei der Operation, wenn man jetzt von einem 20-Jährigen spricht und von einem 60-Jährigen? Gibt es da Unterschiede, die man beachten muss? Vielleicht auch was die Brüchigkeit eines Knochens zum Beispiel angeht oder so?
Ja, also Herr Kranig hat das ja im Vornherein schon gesagt. Man muss natürlich auf das Alter eingehen. Weil man kann sich gut vorstellen, bei einem jüngeren Menschen ist der Knochen in aller Regel ein bisschen härter, insgesamt die Strukturen stabiler, beim älteren Menschen ist es ein bisschen weicher. Aber was eben auch ganz wichtig ist, und das muss man auch wieder berücksichtigen, das zu erwartende Aktivitätslevel. Und dem muss man letztendlich auch Rechnung tragen. Und wenn man das Alter schon anspricht, auch eine Implantatwahl treffen, die es ermöglicht, sozusagen mit dem Patienten, den Patienten weiter in seinem Leben zu begleiten. Wenn jetzt einem oder einer 30-Jährigen ein Implantat eingesetzt wird, also eine Prothese, dann kann man davon ausgehen, bei dem zu erwartenden Lebensalter, dass das auch nochmal gewechselt werden muss. Das heißt, in dem Fall, wenn man die erste Operation macht, hat man im Prinzip die zweite schon geplant. Das ist ganz wichtig, weil wir haben mal so intern den Slogan rausgegeben, wer einbaut, baut aus. Das heißt, wenn man die Prothese einbaut, dann ist man dafür auch zuständig, dass man dann die Wechseloperation letztendlich durchführt. Und mit der ersten Operation, wie gesagt, legt man fest, wie die zweite wird. ist ganz wichtig, weil es gibt auch Operationen, Methoden beziehungsweise auch Implantate, wo diese sogenannten Wechseloperationen gar nicht so einfach möglich sind. Und wo man im Prinzip die erste Operation gemacht hat, aber im Prinzip darauf aufbauend nichts mehr machen kann. Ne? Also das wird bei uns von vornherein berücksichtigt. Und deshalb, wie gesagt, ist der Hinweis auch ganz wichtig und dem muss man auch Rechnung tragen.
Heißt also, beim 20-Jährigen wird davon ausgegangen, dass auf alle Fälle nochmal eine Operation nötig ist, beim 70-Jährigen nicht zwangsläufig.
Also beim 20-Jährigen also mindestens einmal, ja, weil man muss sich das ja jetzt auch mal vorstellen. Ich vergleiche jetzt mal die 70-Jährigen oder den 70-Jährigen damit, dass der mit 80 über die Landstraße fährt. Da wären die Reifen nicht groß abgelaufen. Aber so ein 20-Jähriger oder 30-Jähriger, der macht auch mal an der einen oder anderen Ampel einen Kickstart. Und so ist das dann auch mit den Prothesen. Die nutzen dann natürlich auch ein bisschen schneller ab. Wobei, und jetzt komme ich nochmal auf Dr. Karnig zurück, man verwendet dann bei den jüngeren Patienten auch Prothesen, die, was diesen Abnutzung, also Abrieb angeht, dort ein bisschen besser gestaltet sind, dass die diesen Belastungen auch besser standhalten. Also damit muss man rechnen, ja, damit muss man rechnen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass der Patient individuell von einer kleinen Gruppe betreut wird, wo letztendlich eine Philosophie durchgängig letztendlich dem Patienten zur Verfügung steht. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass das nicht eine Operation ist, und damit hat sich's erledigt, sondern dass das eine Operation ist und dann muss der Patient weiter hochspezialisiert betreut werden.
Dankeschön erst einmal Ihnen beiden, Dr. Karnig und Dr. Kistenmacher. Das Thema heute im Medizintalk: Gelenkersatz an Hüfte und Knie. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Schmerzen bei Bewegung können den Alltag erheblich einschränken oder sogar unmöglich machen. Deshalb ist eine Operation oft nicht zu vermeiden. Wie die Nachbehandlung hier in der Kreisklinik Berchtesgaden aussieht, das klären wir in der kommenden halben Stunde. Der Medizintalk auf der Bayernwelle, ich bin Christoph Grabner. Anfangs fühlen sich die Gelenke nur steif an, später kommen Schmerzen dazu. Viele Menschen macht die Arthrose zu schaffen und je fortgeschrittener der Gelenkverschleiß ist, desto schlimmer werden die Schmerzen. Durch Arthrose büßen die Betroffenen meist einen Großteil ihrer Mobilität und Lebensqualität ein. Sind alle konventionellen Methoden ausgeschöpft, dann kann eine Operation, bei der das betroffene Gelenk durch ein künstliches ersetzt wird, die Mobilität wiederherstellen. Genau darüber sprechen wir heute im Medizintalk. Meine Gäste sind die Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Kreisklinik Berchtesgaden, Dr. Thomas Karnig und Dr. Lutz Kistenmacher. Herr Dr. Kistenmacher, ein Kollege von mir hat mir extra aufgetragen, diese Frage zu stellen. Er hat Probleme mit dem Knie, hat permanent Schmerzen, ist aber gleichzeitig auch übergewichtig. Kann er denn trotz dieses Übergewichts operiert werden?
Also jetzt ist es so, muss ich mich jetzt auch noch mal auf Dr. Karnig zurückbeziehen. Natürlich ist es so, dass bei Übergewicht nicht nur das gesunde Knie leidet, sondern natürlich auch die Prothese, die eingebaut ist. Nur man muss sicher jetzt mal in die spezielle Situation hineinbegeben. Wenn ich jetzt übergewichtig bin, mich nicht bewegen kann wegen der Schmerzen, werde ich jetzt auch das nicht tun können. Das heißt, ich befinde mich an sich in so einem Teufelskreis. Und für viele ist es dann so, dass die prothetische Versorgung die einzige Chance ist, überhaupt wieder in ein Belastungsspektrum zu kommen, um von dem Gewicht runterzukommen. Das erstmal vorab. Das andere ist auch diesbezüglich, weil das Gewicht in der Gesamtbevölkerung immer zunimmt, haben wir reagiert und haben hier die Möglichkeit, auf sogenannten Schwerlasttischen, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist halt so, Patienten bis 180 Kilo zu operieren. Das hört sich auch im ersten Moment ganz enorm an, aber dieser Anteil der Patienten wird immer mehr. Nicht nur in den USA, wo es ja schon überall bekannt ist, sondern eben auch in Deutschland. Und insofern, wenn die Patienten von Herz-Kreislauf-System, also von der Gesamt, vom Allgemeinbefund her, operabel sind, dann stellt das Gewicht erstmal kein Hindernis dar.
Jetzt haben wir vorhin gehört, diese Eingriffe sind mittlerweile wirklich Routine-Eingriffe für die Mediziner, für Sie hier auch an der Kreisklinik Berchtesgaden. Kann man vorstellen, ganz ohne Risiko wird es aber wie bei jeder Operation nicht abgehen, oder?
Nein, natürlich nicht. Und man muss auch vor jeder Operation den nötigen Respekt haben. Keine Angst, sondern Respekt. Wir haben um dieses Risiko, und da komme ich gleich drauf, auf das Mindestmaß letztendlich reduzieren zu können, eine entsprechende Checkliste, wo bestimmte Untersuchungen gemacht werden, um letztendlich vermeidbare Risiken auszuschalten. Es bleiben aber Risiken, dass es bluten und vermehrt bluten kann. Insofern eben auch wieder der Bezug auf das minimalinvasive Operieren. Hier ist der Blutverlust wesentlich geringer als bei herkömmlichen Operationen. Es kann rein theoretisch zu Knochenbrüchen kommen, auch während der Operation. Insofern ganz wichtig, dass die Operation entsprechend geplant wird. Bei uns ist es so, dass wir jede Prothese an einem Röntgenbild digital planen. Das bedeutet, die Prothese wird ganz genau eingepasst über eine computergesteuerte Planung. Es kann natürlich, und das ist immer die zentrale Frage in der heutigen Zeit, auch zu einer Infektion kommen. Und insofern ist es auch wieder wichtig, dass man die Voruntersuchung ganz genau macht. Und das geht bis dahin, dass man nochmal die kompletten Zähne kontrollieren lässt und, und. Und insofern, und das muss man auch sagen, ist es da ganz wichtig für den Patienten, sich an bestimmte Qualitätskriterien zu halten. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der beim Endoprothesenzentrum im Rahmen der Zertifizierung ganz genau geprüft wird. Gerade dieser Fall Infektion. Das sind, wenn man so will, erstmal die Hauptrisiken, die auch viele Patienten interessieren.
Wenn wir hier von Risiken sprechen, sollte man vielleicht auf der anderen Seite auch darüber sprechen, wie man so den Patienten ein bisschen die Angst nehmen kann. Ich kenne jetzt durchaus den einen oder anderen, der sagt, Operation, da halte ich mich lieber zurück, weil irgendwie habe ich doch noch Angst davor. Können Sie diesen Patienten, diesen Menschen diese Angst nehmen?
Ja, also mit der Angst ist es ja immer so eine Geschichte. Wenn man sich einfach mal überlegt, und jetzt gehen wir wieder in einen anderen Bereich hinein, vorm Fliegen hat jeder Angst, weil jeder weiß, wenn er runterfällt, dann könnte es tödlich enden. Wenn er über die Straße geht, nicht. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass er, wenn er über die Straße geht, angefahren wird, ist wesentlich höher, als dass er mit dem Flugzeug abstürzt. Also das Flugzeug ist immer noch das sicherste Verkehrsmittel. Und so ist das etwa mit diesen Operationen auch. Eben gerade, weil man weiß, dass das große Operationen sind, wird eben ganz genau vorher untersucht. Ich habe es ja eben schon mal dargestellt. Eine Blinddarmoperation wird nicht so geplant. Da wird nicht digital genau ausgemessen, wo wird was abgetrennt. Das vorher genaue Untersuchen und dann auch die Planung ist der eine Schritt. Aber was viel wichtiger auch für uns ist, und für den Patienten eben auch ein ganz klarer Part für die Sicherheit, dass eben die Behandlung in ganz, ganz wenigen Händen ist. Da kennt man genau die Geschichte des Patienten und weiß vor allem, was er will. Will er die ganze Zeit rumsitzen? Was will er machen? Will er wieder in den Berg gehen? Und das erstmal zu der Sicherheit, was die reine Operation angeht. Und das andere ist einfach, und das muss man sich eben auch immer vor Augen halten, was bedeutet denn letztendlich, wenn am Bewegungsapparat was nicht in Ordnung ist, sprich Hüfte in dem Fall oder Knie. Die Patienten können nicht mehr gehen, können sich nicht mehr mobilisieren. Und wenn es so doll wehtut, dann bleiben sie entweder sitzen und kriegen eine Thrombose oder werden dick. Oder sie nehmen viele Schmerzmittel ein und kriegen dann eben die Komplikationen, die dadurch letztendlich verursacht werden. Und wenn man dann sich mal die Statistik ansieht, woran die meisten Patienten erkranken und zum Teil auch sterben, dann liegen genau diese Erkrankungen ganz, ganz weit oben. Und was nicht zu vergessen ist, und es kommt eben auch mit dazu, wer nicht mehr mobil ist, ist irgendwann mal outside. Er kann nicht mehr am normalen Leben teilnehmen. Das heißt, die Lebensqualität ist maximal reduziert. Und genau darum geht es. Aber das muss eben jeder individuell für sich selbst bestimmen, auf wie viel Lebensqualität er verzichten möchte. Und Sie hatten es ja vorher schon gesagt und der Dr. Karnig im Vorangegangenen auch. Wir haben die Möglichkeit, individuell auf die Patienten einzugehen und sie entsprechend zu versorgen, langfristig zu versorgen, um ihnen die Lebensqualität, die sie haben möchten, auch auch zu gewährleisten. Aber das ganz Wichtige, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal anführen, ist einfach, dass man sich die Informationen nicht irgendwo im Internet holt, sondern wirklich in Ruhe über die Sachen redet und sich dann Therapiemöglichkeiten eben dann auch wirklich vom Spezialisten aufzeigen lässt.
Herr Dr. Karnig, jetzt haben wir schon viel gehört über Operationen, über die Ursachen auch für Gelenksprobleme. Wollen wir mal ein bisschen im Allgemeinen darüber sprechen, was es mit diesen Prothesen eigentlich auf sich hat? Sie haben es vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, in den vergangenen 25 Jahren hat sich da einiges getan, oder?
Ja, enorm. Ich bin in die Endoprothetik eingestiegen, da war die gerade so aus den Kinderschuhen raus, nach 25 Jahren. Und jetzt so dann der zweite Part. Es ist sicherlich so, dass sie, genau wie in der Autoindustrie, mit jedem Jahr neue Modelle rauskommen, die entsprechende neue Werkstoffe verarbeitet werden, wo neue Designs hergestellt werden, die den biometrischen Daten, sozusagen den körpereigenen Daten immer besser angepasst sind. Zum einen, es gibt viel bessere Instrumente als vor 20 Jahren. Da hat man sozusagen Hammer und Meißel und hat dann irgendwie die Prothese eingebaut. Das funktioniert auch ganz gut, aber war nicht individuell. Und das nächste ist, dass es heute ganz andere Werkstoffe gibt, die viel langlebiger sind, die viel beständiger sind gegenüber Verschleiß, Abnutzungen. Und das ist ein enormer Quantensprung letztendlich in der Medizin. Und so wie früher die Landkarte auf dem Schoß lag und heute hat man Navigationsgeräte im Auto, so ist es auch mit den Werkstoffen und mit den OP-Techniken, also ist alles wesentlich moderner geworden, viel besser in der Anwendung her und vor allen Dingen in der Haltbarkeit.
Von welchen Materialien sprechen wir da eigentlich, wenn wir von Prothesen sprechen?
Es gibt heute mehrere Werkstoffe aus der Metallurgie. Man hat heute Edelstähle, auch früher schon gehabt, die aus Chrom, Kobalt, Molybdän sind. Das sind sogenannte Nierosterstähle, die kann man 10.000 Jahre im Wasser liegen lassen, da passiert nichts. Und dann hat man Kunststoffe. In den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist man dazu übergegangen, vorwiegend Titanimplantate zu benutzen, weil man weiß, dass Titan mit der Knochenoberfläche fest zusammenwächst. Die Elastizitätsmodule auch vom Titan sind wesentlich besser gegenüber anderen Metallen für die Knochenverträglichkeit. Und es gibt auch heute Werkstoffe wie zum Beispiel moderne Keramiken, die wesentlich stabiler sind als Kunststoffe, weniger Verschleiß aufweisen und damit die gesamte Stabilität einfach auch besser gewährleisten.
Wenn wir jetzt von der Haltbarkeit dieser Prothesen sprechen, von wie vielen Jahren sprechen wir denn da?
Also es gibt ja in vielen Ländern sogenannte Prothesenregister. Da ist Deutschland leider nicht mit federführend, sondern das ist gerade im Aufbau dieses Endoprothesenregister. Und in vielen Ländern, in Skandinavien kennt man das, in Australien kennt man das, werden sämtliche Implantate in riesigen Registern gesammelt. Und da sind die guten Implantate, also die eine lange Standzeit haben, lange halten, im über 95, 96, 97% Bereich. Das heißt, ein Implantat, was implantiert worden ist, hält über 10 Jahre mindestens 97% aller Patienten durch. Bei 3% Patienten muss man wechseln, weil eine Infektion da ist, weil es ausgebrochen ist, weil es vielleicht frühzeitiger verschlissen ist oder weil es auch schlecht implantiert ist. Solche Sachen gibt es auch. Aber gute Implantate von der Werkstoffkunde her sollten länger als 10, 15 Jahre halten. Der Durchschnitt ist heute bei etablierten Implantaten über 96%.
Zum Teil muss man Implantate wechseln aus Gründen, die jetzt nichts mit der Qualität des Materials zu tun haben. 3% ungefähr, wie muss man sich das genau vorstellen? Was sind das dann für Gründe? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass so ein Implantat auch mal locker werden kann.
Also die Revisionsrate, die steigt ja. Es ist so, bei uns haben wir ungefähr 20% Patienten, die revidiert werden müssen. Das heißt, Implantat gewechselt werden muss. Und da gibt es verschiedenste Ursachen. Die häufigsten sind sicherlich, dass das Implantat sich auslockert, einfach weil der Knochen im Alter schwächer wird, der schrumpft sozusagen und die Verbindung zwischen Implantat und Knochen lockert sich. Dadurch gibt es Probleme, das Implantat rutscht in den Knochen rein oder wandert im Knochen, muss ausgetauscht werden. Ein weit häufigeres Problem, was in Zukunft immer mehr Probleme bereitet, sind die Infektionen. Wir kennen viele Patienten, die eine hohe Resistenzlage haben, das heißt Keime in sich haben, wo keine Antibiotika mehr helfen. Das ist ja weltweit ein riesengroßes Problem. Und so eine Infektion im Prothesenlager ist halt heute nach wie vor eine Herausforderung, dass sowohl die mechanische Ursache behandelt werden muss, als auch die Infektionsursache mit Operationen, Medikamenten und so weiter.
Ein Punkt, der mich persönlich auch ganz besonders interessiert, ich habe gelesen, dass die Forschung auch in Richtung biologischer Gelenkersatz geht. Was ist da in den nächsten Jahren zu erwarten, beziehungsweise was ist überhaupt darunter zu verstehen?
Also ich glaube, dass die Entwicklung viel schneller gehen wird, als wir uns das vorstellen können. Ich habe selbst erlebt, dass in verschiedenen Kliniken, auch hier in Deutschland, Knietransplantationen durchgeführt worden sind, wo man dann zerstörte Knie von Leichenknie, ähnlich wie bei Nierenspender oder Herzspender, das kennt man ja heute aus der Zeitung schon, vielleicht aus dem persönlichen selbst schon, dass jungen Patienten sogenannte Lebendspenden dann gemacht worden sind, dass ein komplettes Knie dann dem Patienten übertragen worden ist mit einer entsprechenden Chemotherapie und so weiter. Ich glaube, die Entwicklung geht rasant voran, dass sicherlich in den nächsten Jahren, aber das kann ich nicht abwägen, sicherlich da auf der Biotechnologie-Seite Knochenersatzstoffe, Knorpelersatzstoffe entwickelt werden, die dann im breiten Maß Anwendung finden. Wir kennen das ja heute schon von der Knorpelzelltransplantation. Das heißt, junge Patienten, die lokale Knorpelschäden haben, kann man körpereigene Knorpelzellen züchten im Labor. Die kann man ins Knie implantieren oder in die Hüfte implantieren, sodass die Defekte behandelt werden können. Das geht heute im Routinebereich bei großflächigen Defekten wie bei dieser Abnutzungserkrankung noch nicht in dem Maße. Aber ich glaube, das wird in 10, 15 Jahren sicherlich auch ein Routineingriff werden, dass man großflächige Knorpelschäden auch mit Knochendefekte dann rekonstruieren werden kann. Und die berühmte Maus mit dem Ohr auf dem Rücken, die wird sicherlich auch irgendwann mal geben, dass man dann gewisse Körperregionen dann im Labor züchtet und dann transplantiert. Man sieht ja die wüsten Science-Fiction-Filme. Also ich glaube, da ist die Biotechnologie in manch einem Labor viel weiter, als wir vielleicht uns gar nicht trauen zu denken.
Sprechen wir über das Thema Nachsorge. Der Herr Dr. Kanich hat es schon angesprochen, wie wichtig natürlich auch Nachsorge ist. Wenn jetzt hier an der Kreisklinik ein Patient operiert worden ist, wie sieht dann die Nachbehandlung nach der OP aus?
Am besten, man fängt gleich mit am ersten Tag an. Und im Vorfeld muss man dann zu sagen, in der Nachbehandlung steht A, das ärztliche Personal zur Verfügung, das pflegerische Personal und eben auch als ganz zentraler Anteil der Nachbehandlung die Physiotherapie. Und egal jetzt, ob jetzt am Knie oder an der Hüfte, am ersten Tag sitzt der Patient schon an der Bettkante oder steht schon in der Senkrechten. Das ist das Minimum. Zu dem Zeitpunkt hat der Patient noch ein Drainagesystem, also zwei Drainageschläuche in der Wundhöhle liegen. Diese werden dann am zweiten Tag entfernt. Was für die Nachsorge auch ganz wichtig ist, ist, dass eine entsprechende Schmerztherapie stattfindet. Die ist bei uns modern eingestellt und basiert auf mehreren Pfeilern. Im Kniebereich wird in der Regel mit einem Schmerzkatheter gearbeitet, was an der Hüfte in der Form so nicht notwendig ist und von uns auch nicht durchgeführt wird. Und dann wird entsprechend einem entsprechend Aufbauprogramm und natürlich auch den Möglichkeiten des Patienten die Mobilität erhöht. Und das Ziel ist letztendlich, erstmal eine Alltagstauglichkeit herzustellen. Die Patienten werden etwa nach dem 10. bis 12. Tag entlassen, in aller Regel bei einer Hüft- oder Knieoperation in eine stationäre Reha. Und eine ambulante ist allerdings auch möglich. Jetzt muss man sich nur vorstellen, es sind ja in der Häufigkeit eben ältere Patienten, deshalb häufiger eben eine stationäre Rehabilitation. Weil das ein ganz wichtiges Thema ist, wird diese Rehabilitationsmaßnahme auch durch eine Dame vom Sozialdienst entsprechend mit den Patienten zeitnah gleich nach der Operation besprochen, sodass es an sich zu keinen zeitlichen Verzögerungen kommt und gleich im Anschluss an die stationäre Behandlung in der Regel die Rehabilitationsmaßnahme erfolgt. Auch da ist wichtig, weil viele Patienten das auch interessiert, die Patienten werden dann in aller Regel hier vom Krankenhaus auch in die Reha gebracht bzw. geholt.
Jetzt ist natürlich das eine die Betreuung hier in der Kreisklinik nach der Operation bzw. dann auch die Reha. Da werden die Patienten betreut, umfangreich betreut. Da wird ihnen gesagt, was können sie machen, was sollen sie machen, was sollen sie eher nicht machen. Worauf sollte denn aber ein Patient achten, wenn er diese ganzen Maßnahmen hinter sich hat? Was kann ein Patient selber machen, damit das Gelenk, das neue, dann auch wirklich gut funktioniert?
Ganz wichtig ist an der Stelle, weil Sie es schon angesprochen haben, dann der nächste Schritt nach der Klinik mit der Rehabilitationsmaßnahme. Diesbezüglich haben wir dies auch mit den umliegenden Kliniken abgestimmt und die Kollegen kennen unsere Patienten, unsere Wünsche, die wir an sie haben, dass die Patienten entsprechend auch betreut werden. Und die Patienten, wenn sie von uns entlassen werden, wissen auch, dass diese Zusammenarbeit mit den Reha-Kliniken besteht. Und wenn irgendwas zwischendrin ist, auch sofort Rücksprache gehalten wird. Das andere ist, dass wir nahezu alle Patienten nach der Rehabilitationsmaßnahme wieder in unserer Praxis sehen. Und dann den Status X, also nach der Rehabilitationsmaßnahme, mit dem Patienten einmal besprechen und dann anhand der häuslichen Gegebenheiten und den Wünschen der Patienten das Weitere abstimmen. Da kommt dann eben dann zusätzlich noch dazu, dass den Patienten dann auch physiotherapeutische Maßnahmen verordnet werden können. Und die Patienten werden dann nach einem bestimmten Rhythmus nach der Operation wieder kontrolliert. In aller Regel ist das dann nach 3, 6, 9 und 12 Monaten, ne, bei uns, um da hart am Ball zu bleiben.
Jetzt haben wir im Laufe dieser Sendung ja schon viel darüber gehört, wie es nach der Operation weitergehen kann. Die Menschen lassen sich operieren, zum einen wahrscheinlich mal aus Schmerz, zum anderen, weil sie natürlich wieder mobil sein wollen. Was können Patienten denn nach der Operation wieder machen? Ist dann wieder eine uneingeschränkte Bewegung möglich, so wie es vorher war, beziehungsweise besser vermutlich als vorher?
Ja, also das soll schon besser gehen. Das ist ja das Ziel. Ganz wichtig ist, dass man eben den Patienten kennt und dass man ihn auch ganz eng führt. Und dann kann man auch in den Belastungen sozusagen ans Limit gehen. Und ich hatte es schon im Vorfeld gesagt, man soll das machen, was man möchte, weil dann hat man auch Freude und das ist auch Lebensqualität für die einzelnen Patienten. Und so gehen wir letztendlich, der Dr. Karnig und ich, auch persönlich vor, dass wir die Patienten im Prinzip alles das machen lassen, was sie machen wollen, sie dann entsprechend engmaschig einbestellen und das dann so einstellen, dass es geht. Ja? Und wenn es nicht geht, merkt der Patient es meistens schon selbst und dann muss man eine Abänderung oder eine andere Lösung für den Patienten generieren. Das klappt ganz gut, aber wie gesagt, das geht eben nur dann, wenn man dann ein waches Auge drauf hat und der Patient auch weiß, wenn irgendwo eine Frage ist oder was vielleicht nicht funktioniert, wo er sich melden kann. Und dann kommt eben auch noch dazu, und das muss man eben auch an der Stelle anführen, hatten wir auch schon im Vorfeld gesagt, die Entwicklung ist rasend. Und wer weiß, was in 10 Jahren angeboten wird und ob es dann schon Kunstgelenke gezüchtet gibt oder ähnliches. Und deshalb ist für Dr. Karnig und für mich ganz wichtig, dass wir den Patienten die Lebensqualität ermöglichen, die sie persönlich für ihre Lebensführung wünschen und gucken, dass wir das entsprechend auch ermöglichen.
Dankeschön meinen Gästen von heute, Dr. Thomas Kanich und Dr. Lutz Kistenmacher. Sie arbeiten beide an der Kreisklinik Berchtesgaden und sind absolute Spezialisten, was die Endoprothetik angeht, also den Gelenkersatz. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das im Internet und zwar auf der Seite der Kliniken Südostbayern AG. Im Download-Bereich steht die komplette Sendung nochmal zur Verfügung. Das war's für heute wieder. Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.